time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Hey yo, herzlich willkommen zum All Ball Podcast. Willkommen zurück an alle treuen Hörer, die regelmäßig einschalten. Und für alle, die neu sind, stellen wir uns kurz vor, das ist der Phil.
Jawohl.
Und ich bin der Rob. Ja, er represented Orlando Magic heute. Das wird heute noch ein Thema werden. Aber wie immer an allererster Stelle geht ein großes Danke raus an alle, die uns nach der letzten Folge geschrieben haben. Insbesondere geht ein Shoutout raus an Pringles 1860.
Oh ja.
Dem mein Rant gefallen hat, so sehr, dass sein Blut gekocht hat. So wollen wir das haben. Danke für deinen YouTube-Kommentar, Pringles. Sehr schön, so weitermachen. Und wir fangen gleich mit dem aktuellsten aller Themen an. Und zwar ganz frisch quasi. Letzte Nacht haben in Game 1 der NBA Finals die Indiana Pacers die OKC Thunder geschlagen. Da steht es jetzt 1-0. Game Winner von Tyrese Halliburton, quasi at the buzzer. Nachdem die Pacers mit mehr als 9 Punkten in den letzten 3 Minuten schon zurückgelegen haben. Und ich habe noch nicht viel gesehen, außer Highlights und Stats. Aber was mir direkt aufgefallen ist, sind 24 Turnovers der Pacers bei einem Liga-Durchschnitt diese Saison von 12. Also das war grottenschlecht. Wie sie das noch gewonnen haben, ist mir ein Rätsel. Aber ja.
Ja, so, aber so, das so ist halt dann im Basketball. Genau, und das sind halt die Sachen. Also wenn du das schaffst, solche Spiele zu gewinnen, dann hast du einfach irgendwie das gewisse Etwas. Also dann bist du in der Lage, alles zu gewinnen. Also 24 Turnovers, sie haben trotzdem 110 Punkte erzielt. Mhm. Krasse Mannschaftsleistung wieder. Keiner hat die 20 geknackt. Ja, also super ausgeglichen wieder, typisch für ihr Spiel. Sie haben 3 Spieler gehabt, die zweistellig gereboundet haben. Also den Arsch aufreißen tun sie sich jedes Mal auf jeden Fall. Ja. Und sie glauben an sich, ja. Also was Tyrese Halliburton, auch wenn er jetzt heute, ich glaube, er hat 14 Punkte gehabt, 14 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists oder so waren es, glaube ich. Was ja rein auf dem Papier ein So-Lala-Spiel ist. Ja, aber was war das für ein legendärer Abend für Tyrese Halliburton und die Pacers? Yes. Ja, also der Kerl kommt dahin und hat alles Selbstbewusstsein der Welt, ist dieses Jahr in den Playoffs mit Abstand der Nummer 1 Clutch-Player, hat Nerven aus Stahl und das an einem Abend, und das ist für jemanden wie mich, hier Schuhe sind immer zu sehen im Hintergrund, an dem Abend, an dem er seinen Signature-Schuh debütiert, ja, das erste Mal seinen Puma Halley One an den Füßen. Und das ist natürlich ein Moment, den man sich versüßen kann, indem man in einem Finalspiel das 1-0 klaut in Oklahoma, 0,3 Sekunden vor Schluss, indem er da den Pull-Up trifft und das Ding mit einem Punkt an die Pacers geht. Also das ist natürlich wie gemalt. Das hätte sich Puma natürlich auch nicht besser wünschen können. Ne? Da hast du jetzt dein neues Zugpferd. Der hat das erste Mal diesen Schuh an. Gestern ist der überhaupt veröffentlicht worden, hat man das erste Mal gesehen, nicht geleakt, vorher gar nichts. Und dann wird so ein Moment halt quasi unsterblich durch die größte Aktion seines Lebens, so ungefähr. Und natürlich auch historisch für die Pacers, weil 1-0 in den Finals, also 3 Siege entfernt jetzt von dem Titel, ist halt komplett crazy. Und wäre für mich, wir hatten es schon mal, irgendwie schon rein basketballerisch betrachtet schon cool, weil du einfach dieses Gegenprogramm zur typischen NBA hast. Dieser Team-Basketball, wie er im Buche steht. Und ja, sie haben alle Trümpfe in der Hand, so wie es aussieht. Ja. Crazy.
Ja, ich habe ja gerade eben die 24 Turnover erwähnt. Ich habe dann nachgeschaut. Das hat dann dazu geführt, dass die Thunder knapp 20 Würfe mehr hatten als die Pacers. Das sind mindestens 40 Punkte, die sie hätten machen können. Und dann verlieren sie mit einem. Also ich habe ja in unserer allerersten Folge über das Thema Mental Health gesprochen und wie es mir geht bei Niederlagen. Also ich weiß nicht, wie es den OKC Thunder Fans jetzt geht. Das ist so eine Niederlage, da schmeißt du den Fernseher aus dem Fenster, weil das darfst du nicht. Du hast es ja eigentlich schon gewonnen gehabt. Die haben ja kein einziges Mal geführt, außer halt 0,3 Sekunden vor Schluss. Und das darfst du nicht hergeben, so ein Spiel.
Ja, voll. Ja, also es war deswegen fast 47 Minuten lang in Führung.
Genau.
So, ist halt crazy.
Ich frage mich halt, wie die jetzt zurückkommen. Ne? Also, weil normalerweise sagst du ja, okay, jetzt erst mit dieser jetzt erst recht Attitüde, ne, jetzt ja. hauen sie voll auf die Kacke. Oder so ein, wow, das hat uns das Genick gebrochen. Ne? So von wegen, dass sie noch drüber nachdenken. Da bin ich gespannt, wie sie das versuchen.
Also das vergessen. War auf jeden Fall ein Wirkungstreffer, 100%, weil du klar, also du gehst da in das Spiel rein, auch für die Thunder natürlich historisch, ne? So oft waren die jetzt nicht in den Finals. Die Durant, Westbrook, Harden Era ist längst vorbei. Ja. Jetzt neues Zeitalter. Boom, sie sind wieder da. Sie sind das stärkste Team der Regular Season. Sie sind der Titelfavorit. Bestätigen das in den Playoffs. Ballern grundsolide durch. Gegen Denver sah so ein bisschen wackelig aus ab und zu, aber sonst wahnsinnig souverän aufgetreten. Dann bist du in den Finals, du hast den MVP und dann kommen diese Pacers, die eigentlich wahrscheinlich nach der Regular Season auch niemand auf dem Zettel hatte. Ja, also die sind was Vierter gewesen. So. Das ist schon ziemlich selten, dass eine viertplatzierte Mannschaft überhaupt bis in die Finals kommt. Und jetzt gehen sie direkt auch noch in Führung bei so einem heimstarken Team. Ja, weil OKC, wie gesagt, noch jung im Endeffekt, also auch von den Spielern her, aber ja, immer heimstark. Also in Oklahoma spielst du normal nicht gern, das Publikum ist voll da. Es ist eine krasse Arena, eine krasse Atmosphäre, also vor allem für NBA-Verhältnisse, so blöd das wieder klingt, aber in Europa ist halt doch anders. Und dann gehst du dahin, also da muss ich sagen, Hut ab. Bin wirklich gespannt. Ich würde auf keins der beiden Teams Wetten abschließen, weil das ist so offen, wie es nur sein kann. Und ja, also rein basketballerisch krass interessant. Ich glaube trotzdem, Adam Silver, naja, hätte sich die Knicks weiterhin gewünscht, hier Big Market Teams und so weiter. Aber du, ich glaube, rein von den Spielen her wird es eine geisteskranke Finalserie.
Ja, und ich glaube, also das nächste Spiel ist schon praktisch ein Must-Win-Spiel für die Thunder.
Safe.
Weil du willst nicht 0-2 zurückliegen und dann nach Indiana fahren.
Exakt, ja. Also beide Heimspiele wegschmeißen. Das ist schon, da bist du schon hart angezählt auf jeden Fall.
Obwohl man sagen muss, sie haben ja immer wenn sie eine Niederlage eingefahren haben in den Playoffs, dann sind sie richtig stark zurückgekommen. Ja. Da haben sie bewiesen, okay, das war ein Spiel, das war ein Ausrutscher und dann haben sie auf die Kacke gehauen. Mal schauen, ob sie das wieder so hinkriegen.
Ja,
ob das jetzt tatsächlich, wie du gesagt hast, ein Wirkungstreffer war.
Ja,
kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist auch nicht so lange her. Und zwar, ich habe es dir geschrieben, die Knicks feuern Tom Thibodeau. Was kann man dazu? Also bei mir ist es so eine Mischung aus überrascht, dass es so schnell passiert ist und nicht so sehr überrascht, dass es überhaupt passiert ist. Wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Also ich meine, es sind die Knicks, das darf man nicht vergessen. Deswegen wahrscheinlich bei dir auch nicht überrascht, dass es überhaupt passiert ist.
Richtig.
Und gleichzeitig muss man auch sagen, er ist nicht der erste Coach, der nach großartiger Trainerleistung gefeuert wurde. Das ist jetzt in den letzten Jahren in der NBA ja des Öfteren passiert, ja, dass so Coach of the Year und ein Jahr später auf einmal, dann vielleicht doch nicht und so. Aber speziell jetzt bei den Knicks, also wir haben dieses Team jetzt in den letzten Folgen immer thematisiert. Sie haben immer dieses, hey, wir sind halt die Knicks und wir sind New York und wir sind krass und so. Gleichzeitig haben sie aber ja seit Jahrzehnten nichts gerissen. Und jetzt, wo sie wirklich über Jahre mit diesem Coach zusammen was aufgebaut haben, ihre alte Identität auch wiedergefunden haben, jetzt diesen Move, diese Entscheidung zu fällen. Dann kommen jetzt Gerüchte, dass Jason Kidd irgendwie im Gespräch ist und so. Und ich weiß nicht. Also, du hast den Roster, der bis auf Karl Anthony Towns eigentlich genau diesen Knicks-Spirit verkörpert. Du hast es genau mit dieser typischen Knicks-Spielweise geschafft, wieder ein Contender zu sein. Also sie haben, eigentlich waren sie der Favorit, auch wenn sie in der Regular Season nur ein Spiel besser waren als die Pacers. Aber eigentlich hat man gedacht, jetzt ist der Moment, die Knicks kommen zurück in die Finals. Weiß ich nicht. Natürlich ist man nicht hinter den Kulissen dabei und weiß nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist oder ob es ein Zerwürfnis gab mit dem Team oder sonst was. Aber ich weiß, also ich finde es, also es sieht so oder so, es sieht scheiße aus. So. Ja. Ein paar Tage, nachdem du die Finals verpasst, so dein Chef quasi, dein Head Coach rauszuhauen, weiß ich nicht. Aber ist halt ein typischer Knicks-Move. So, deswegen du
ganz
wahrscheinlich
genau,
weniger
ja,
raus.
Das wollte ich gerade sagen. Also Knicks gonna Knicks. Das ist halt ja. So. Und sein Posten als Head Coach war ja gefühlt nie wirklich safe. Also ja. Das ist einfach, aber das hat was einfach mit New York zu tun. Da ist kein Head Coaching Job irgendwie safe, weil direkt nach, auch wenn du eine 5-Win-Serie hinlegst, dann ja. Eine Niederlage, zwei Niederlagen, dann brennt dein Stuhl schon so mäßig. Ja, ja. Und deswegen, ja. Und er hat natürlich auch die schon berüchtigte Tendenz, seine Spieler in Grund und Boden zu spielen. So 42 Minuten bei ja. Den Startern sind eher Normalität als Seltenheit. Und deswegen weiß ich nicht, wie beliebt er bei den Spielern war. Ob die vielleicht auch von sich aus gesagt haben, Alter, wir rennen uns hier in der Regular Season in Grund und Boden und dann ist halt nichts ja. Mehr im Tank für die Playoffs.
Also das ist das, was man ihm vorwerfen könnte, weil das ja. Ist ja unumstritten. Also die Zahlen sprechen da ja eine ganz deutliche Sprache. Er spielt die Starter ewig, er spielt die kleinstmögliche Rotation, vor allem in den Playoffs. Aber auch in der Regular Season ist er ja schon so ein Coach, der einige Spiele mit 8 Spielern bestreitet, ja. Obwohl er eine volle Bank hat. Das ist das, was ich schon immer bei ihm ein bisschen fragwürdig fand. Also deswegen, das kann ich schon verstehen, dass das was ist, was einen stört. Aber das ist natürlich auch was, das kaufst du natürlich mit ein, wenn du ihn als Coach anstellst.
Richtig, das also, war bekannt, ja. So, also genau. Das war jetzt nicht irgendwie eine Überraschung. Und ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, dass es auch was vielleicht damit zu tun haben könnte, dass die Knicks gegen die Pacers nicht mal nah dran waren. Also das 4-2 war, wenn man das so sagen kann, war eher ein 4-1 als ein 4-3. Ne? Also das war schon deutlich in den Spielen. Und es kann sein, dass die Knicks, wer auch immer da noch was von Basketball versteht, außer der Tom Thibodeau, dann entschieden haben, hey, der Tipps ist der Coach, der hat uns zwar hier hingebracht, aber es sieht so aus, als ob er uns nicht weiterbringen kann. Und wir brauchen jemanden, der den nächsten Step gehen kann. Ja. Weil anscheinend, das war so deutlich und es hat halt auch daran gescheitert, dass nicht die nötigen Anpassungen gemacht worden sind im Spiel, dass sie dann gesagt haben, hey, lieber jetzt so das Pflaster abreißen, als warum sollen wir uns das jetzt noch eine Saison gönnen und dann kommen wir wieder beim selben Ergebnis raus.
Ja.
Dass sie dann gesagt haben, hey, lass uns das jetzt machen. Du weißt aber auch nicht, wie du gerade gesagt hast, wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert. Vielleicht steht der Nachfolger schon fest, ne? Beziehungsweise haben den schon irgendwie in petto. Und haben dann halt die Entscheidung getroffen, weil sie schon was sicher haben.
Also ich bin gespannt, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, war es ein ziemlich gutes Match grundsätzlich, wegen der Art und Weise, wegen diesem Roughen, wegen diesem Grit, wegen ja einfach dieser Art Basketball zu spielen und diesem Kampf und so, der auch der Einstellung auf dem Feld. Und ich glaube, dass, wenn sie da jetzt auf der Suche sind, dass es schon in eine ähnliche Richtung wie das, was sie hatten, gehen sollte, weil die brauchen jetzt, glaube ich, nicht anfangen. Deswegen bei Jason Kidd war ich nämlich dann auch gleich so, vielleicht ist es dann wieder zu sehr, dieses. Ja, wobei Jalen Brunson, Jason Kidd würde schon passen wieder, ich weiß nicht. Also ich würde jemanden wie Thibodeau nochmal sehen, der vielleicht ein bisschen mehr auf Teambasketball noch geht, weil das war dann schon das. Also Jalen Brunson ist natürlich der unumstrittene, ja, fast Alleinunterhalter.
Ja.
Und ja, keine Ahnung. Aber also es muss auf jeden Fall jemand sein, der trotzdem auch so ein bisschen quasi mit harter Hand an die Sache rangeht, würde ich sagen.
Ja. Ich meine, die Gerüchte sagen ja schon, Mike Malone soll das Telefon nicht zu weit weglegen. Das ist natürlich jetzt jemand, der frei ist, der frei wäre, der Championship-Kaliber hat. Ne? Wenn die Knicks das wollen, dann wäre vielleicht der Richtige. Ich habe aber auch die Gerüchte gehört, dass die Knicks einen Ex-Spieler haben wollen, also einen Ex-NBA-Spieler haben wollen, der mal in der Liga gespielt hat. Du hast gerade Jason Kidd erwähnt. Ich habe heute Morgen mitbekommen, dass unser guter Freund Ron Artest seinen Namen in den Ring geworfen hat. Der möchte unbedingt coachen, aber das ist natürlich ein Level, NBA-Level, ohne vorher gecoacht zu haben. Also okay, JJ Redick hat's auch, aber weiß nicht. Ja, müssen wir abwarten.
Also fände ich spannend auf jeden Fall.
Das wär halt ein krasser Coach für New York.
Das wäre sehr spannend, ja.
Ja, ja. Deswegen, ja, müssen wir schauen, wie sich die Sache in New York entwickelt. Auf jeden Fall, ja, so teils überrascht, teils nicht überrascht. New York ist halt einfach ein Pulverfass für einen Coach.
Ist auch einfach anders. Also für einen Spieler ist es ja genauso.
Ja.
So. Also da bist du... Wirst du ganz hoch nach oben gejubelt, wenn du ein paar Spiele gut bist, aber wehe, du als Anführer gehst mal durch einen Slump und hast einen schlechten Monat,
Alter,
dann wirst du schwerst in Frage gestellt. So. Also ja, Carmelo Anthony kann ein Lied davon singen, auf jeden Fall.
Ja, beziehungsweise, ich meine, du wirst dann dein Leben lang daran gemessen, was du falsch gemacht hast. Also ich kann nur an zum Beispiel Charles Smith erinnern.
Mhm.
Ne, der ja ein guter Spieler in den 90ern für die Knicks war, also zusammen mit Charles Oakley, da unten unterm Korb aufgeräumt. Aber diese eine Szene, wo er praktisch drei Korbleger hintereinander daneben legt, das hängt ihm wie Scheiße an den Händen, das vergisst keiner in New York. Das ist auch für immer dann so, nicht von wegen Charles Smith, oh ja, der hat jahrelang gut gespielt, sondern es ist halt diese zehn Sekunden, die jeder mit ihm in Verbindung bringt. Und ist halt New York. Deswegen ist es auch nicht jedermanns Sache, da zu spielen. Das kann ich
safe. Ja. Also, ja. Ja, schwierig. Aber gut, sind wir gespannt, was sie machen. Ich finde es schade, so oder so, aber sie... Und ich drücke ihnen die Daumen, dass sie eine gute Lösung finden, weil ich fände das nämlich halt doppelt schade, wenn das jetzt so eine Entscheidung wäre, die ihr ganzes... Ja, man muss ja sagen, erfolgreiches Projekt der letzten Jahre so ein bisschen in die Brüche gehen lässt. Das wäre natürlich nichts.
Die Frage ist natürlich, ob Cat, also Karl Anthony Towns, in die Mannschaft passt. Ne, ob der nicht vielleicht ein Kandidat ist, sich von dem zu trennen und unterm Korb ein bisschen tougher zu werden.
Ja.
Weil vom Spielstil ist er jetzt nicht New York Knick 2025.
Naja, normalerweise nicht. Ne.
Ja. Ja, kommen wir mal zu einem Thema, das wir erst vor ein paar Wochen in Episode 2 unseres Podcasts besprochen haben. Und zwar dein Rant. Neue Trikots und die Unnötigkeit, Sachen zu verschlimmbessern. Prompt haben die Orlando Magic ein neues Trikot und ein neues Logo gedroppt. Lass uns das mal einfach anschauen und dann sprechen wir darüber. So, wir haben die Logos jetzt vor uns. Phil, was kannst du uns über die Logos sagen, beziehungsweise... danach auch dein Urteil, aber ich weiß ja, dass du dem eher kritisch gegenüberstehst. Vielleicht auch hier, vielleicht auch nicht.
Genau. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass Orlando auf jeden Fall was macht und anscheinend eben uns zugehört hat und gemerkt hat, dass es vielleicht mal wieder in eine andere Richtung gehen muss und mehr dieses Magic-Feeling, das ich auch in einer unserer vorherigen Episoden beschrieben habe, das wieder irgendwie aufleben zu lassen. Ob das jetzt so gut gelungen ist, weiß ich nicht. Ne? Also, weil, wenn ich mir jetzt die Logos anschaue, das Klassische ist einfach nicht zu übertreffen. Die Schriftart, also dieses M, das Zackige und so, das ist was richtig Eigenes. Ja? Also, ich fand dann, hier sieht man es jetzt links oben bei unserer Aufteilung. Das ist einfach für mich klar das Beste. Das ist das Ikonischste. Der Ball für sich mit den Sternen geht auch allein. So, den kannst du easy rausnehmen. Das rechts daneben, die quasi, der Facelift-Variante des Originallogos. Da ist der Schriftzug wenigstens noch cool irgendwie, aber es ist sehr kindlich cheesy.
Mhm.
Also das ist schon was, wo ich sage, für Erwachsene nicht geeignet. Der Ball ist auch nicht so geil gewesen und dann haben sie es halt komplett verkackt. Also wenn die Orlando Magic das Logo unten links gehabt hätten, damals als ich Fan wurde, weiß ich nicht, ob das mich so abgeholt hätte, weil das ist irgendwie so, keine Ahnung, lieblos dahin geklatscht so. Weg von diesen, von den Kanten, ähnlich wie bei den Spielern, weg von den Kanten. Also das war schon gar nicht geil. Das war aber auch für mich die Orlando Magic Phase. Ich meine, da waren sie sogar erfolgreich mit Dwight Howard und so, aber das war für mich die Orlando Magic Phase, wo die mich gar nicht mehr interessiert haben. Das, wo sie mich komplett kalt gelassen haben. Und jetzt muss ich sagen, haben sie wenigstens, wenn man sich dieses runde Logo anschaut, diesen Ball. Dann haben sie wenigstens jetzt mit den Sternen hinten dran so das wieder hinbekommen. Das geht so ein bisschen zurück in die 90s. So. Ob das jetzt ein rundes Logo braucht mit der Schrift so außenrum, keine Ahnung. Geht so. Es ist, also sie haben das Ikonische verloren auf jeden Fall, aber sie sind wenigstens so von der so ein bisschen wieder in ihre Heritage rein. So. Deswegen, ich sag mal, das Logo ist auf jeden Fall solide. Und das Logo funktioniert auch ohne diesen Kreis außenrum, also nicht so in dieser Wappenform, sondern auch nur der Ball für sich. Geht klar auf jeden Fall. Die Schriftarten, die sie dazu gemacht haben, sind allerdings wack. Die sieht man dann bei den Jerseys, glaube ich, genauer. Genau. Ja.
Also ich finde halt, dass die Logos, und das gilt jetzt nicht nur für die Orlando Magic, sondern allgemein, also vielleicht sogar nicht mal nur für Sportteams, sondern Logos allgemein sind halt mit der Zeit immer einfacher geworden. Immer
voll.
Ne, also
übel.
Ich habe das Gefühl, die machen es absichtlich, damit es halt auf einen kleinen Button passieren kann und die können das praktisch so drucken. Ne, also hier mit den ganzen Schrift und so weiter, dann musst du die Outlines machen und so weiter. Es kostet zusätzlich Geld. Sowas ist halt ein Kreis, der innen drin dann noch ausgemalt werden muss, aber er hat halt keine Ecken und Kanten. Das ist leicht zu vervielfältigen auf etlichen, keine Ahnung, auf dem Cap, auf hier so klein auf dem T-Shirt, groß auf dem T-Shirt, Mauspad, keine Ahnung. Also das ist halt easy zu vervielfältigen auf allen möglichen Medien. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Also wenn du dir die Logos anschaust, da haben sie, also beim allerersten haben sie drauf geschissen. Das ist, guck mal, diese Mini-Sterne und so.
Ja, voll.
Wie detailliert das ist. Und dann irgendwann, und dazu jetzt im Vergleich das allerletzte, ist halt sehr schlicht, muss man schon fast sagen. Ja.
Voll. Und also es wird immer simpler. Und das ist also, wie du sagst, das ist ja jetzt nicht nur im Sport, das ist ja allgemein bei Logos, dieses Minimalistische.
Ja.
Das ist bei großen Designer-Brands, haben ganz viele mittlerweile nur noch eine komplett cleane, geradlinige Font. So.
Ja.
Da geht es von den wirklich Logos sogar weg, sondern es ist ganz oft nur Schrift. So. Ja. Und
was natürlich dazu führt, dass die fast alle gleich aussehen.
Genau. Ja. Und ich finde aber gerade das ist ja das, also ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder mit dem gleichen anfangen wie neulich erst, aber das ist ja auch das, was die NBA irgendwie schon immer für mich ausgemacht hat. Es ist auch ein bisschen lauter, es ist auch ein bisschen kitschiger, so, aber auch individueller dadurch. Und jetzt, wie du sagst, geht das so ein bisschen verloren. Es ist einfach wieder ein Wappen, das auf alles anwendbar ist. Ich finde trotzdem so einen Schriftzug auch geil und deswegen, also das alte Orlando Magic, da geht nichts drüber für mich. Das ist einfach geil. Und auch da kann man eben mitspielen, da sind Elemente drin, die für sich stehen können. Magic kann allein stehen, der Ball geht allein, der Stern ist stark. So. Und das hat alles so ein bisschen einen eigenen Touch. Das ist kein perfekter Stern. Unten rechts geht es ein bisschen tiefer runter und so. Also da steckt auf jeden Fall mehr drin. Genau, Logo, sage ich mal, ist nichtsdestotrotz stabil. Es ist solide, haut mich aber nicht vom Hocker. Wenn man sich die Trikots anschaut wiederum.
Gut, dann lass uns jetzt uns mal die Trikots anschauen.
Yes.
Dann haben wir jetzt hier die Trikots.
Yes.
Was sagst du dazu?
Und wir hatten sie auch direkt bei uns in der Story, beim All Ball Podcast auf Instagram, haben auch ein paar Antworten bekommen, die habe ich dann auch geteilt.
Was hast du gefragt?
Einfach Thoughts. Also so, was haltet ihr davon? Da würde ich sagen, eine der drei Antworten, die wir geteilt haben, war eher positiv. So, hey, cool, sie gehen wieder zurück zur Heritage mit den Pinstripes und so. Und das ist auch das, was ich positiv finde natürlich, um Gottes Willen. Die anderen beiden waren eher so wack, so gewollt, aber nicht gekonnt. Netter Versuch, aber misslungen, so ungefähr.
Mhm.
Und ich empfinde es in eine ähnliche Richtung. Also es ist jetzt ein paar Tage her, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, ich sehe es jetzt nochmal vor mir. Ich würde sagen, das Weiße ist für mich das Stärkste, weil auch das Wort Magic eine gewisse Größe hat. Das Blaue, da ist einfach Orlando, das ist zu klein. Mhm. Und ich muss halt sagen, also ich natürlich, Gott sei Dank sind die Pinstripes wieder da, ja. Das finde ich stark. Aber es wirkt so ein bisschen, also was ganz, ganz, ganz wichtig war bei den ersten Magic-Trikots, waren die Nummern, war die Schriftart. Ja, die Art, wie die 32 bei Shaq drauf stand, die Nummer 1 von Penny und so, das ist so, das war super ikonisch. Und ich hätte es besser gefunden, sie hätten es jetzt einfach wieder so gemacht. Da war so ein bisschen mehr Schwung drin als jetzt auch wieder viel minimalistischer. Und dadurch hat's, und da kann ich mir nicht helfen, hat so einen leichten Bootleg-Touch. Also es wirkt so ein bisschen, mhm, wie wenn du irgendwie im Urlaub an so einem Jersey-Stand vorbeiläufst, der so Fakes verkauft, mhm, wo irgendwie ein paar Details nicht ganz so stimmen. Und so in die Richtung geht so ein bisschen für mich. Und das ist halt dann für einen Puristen wie mich bisschen schwierig, tatsächlich. Also, das muss ich sagen, blau und weiß, stabile Nummer. Über das Schwarze kann ich nichts gut daran finden. Das sieht einfach, das ist genau, geht in die Richtung wie mein Rant über die Jerseys neulich. Also, das Statement-Jersey sieht einfach komplett beschissen aus, meiner Meinung nach. Das ist so, das ist der Inbegriff von gewollt und nicht gekonnt. So einfach, ich meine, die Leute, die sich auskennen, die 90s-Fans, sehen sofort die Ähnlichkeit zur Orlando Magic Trainingsjacke, die auch Shaq damals ikonisch bei seinem One-on-One-Move vorm All-Star-Game und so mit Michael Jordan getragen hat. Ein wahnsinniges Piece, wirklich. Und das halt auf ein Jersey zu übertragen mit dieser eben, also da fällt auch die Schrift so krass auf, dass das nicht das Original ist, so, das sieht einfach, also das sieht aus wie ein Fake-Jersey. Und es sieht einfach nicht geil aus, oben solid blau zu haben, dann diesen Bruch drin und dann die Stripes, I don't know. Also das taugt mir komplett gar nicht, das ist einfach, nee, das ist verhunzt. Die anderen zwei, sie bringen zumindest diesen Flavor wieder zurück. Ob das jetzt ein Treffer ist, ja, in meinen Augen nicht, aber mein Gott, es ist immerhin ein netter Versuch.
Zumindest haben sie einen Hauptsponsor, der zum Team passt, ne? Weil das, ja, Disney ist dann schon cool, wenn, ja, ich mir andere Teams ansehe, die dann irgendwie, keine Ahnung, Motoröl oder keine, ja, Ahnung, irgendwas da haben, dann denke ich mir, ja, weil die Lakers sind auch so ein Kandidat. Das hat nichts, ja, mit der Stadt zu tun. Und also ja, dieses Wish.
Es gibt schon sehr viele Koreaner in L.A. Ja, immerhin.
Ist halt, aber das ist so, was hat das, ja, mit den Lakers zu tun?
Ja.
Ne, also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, DreamWorks wäre, ne, ja, also so ein Filmstudio oder sowas, ja, ne, das wäre cool. Aber ja, gut, aber bei Disney ist cool.
Das ist ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, das größte Match in der kompletten Liga, was den Sponsor angeht. Ja. Weil ja eben auch, ja, das ist ja Disney Town quasi mit Disney World und sämtlichen Themenparks und so. Also das ist schon dope, aber ja, nice try. Execution hätte besser sein können. Aber immerhin, also
immerhin,
so muss ich sagen, immerhin.
Immerhin sind die Farben ja schlüssig. Also sie, genau, kommen jetzt nicht mit irgendeinem Peach oder rosa Trikot, ja, ne, was auf einmal gar nichts mehr damit zu tun hat.
Ja, genau.
Also das, ja, passt schon.
Also ich habe heute auch, ich hab ein T-Mac Jersey an, das mir damals mein Kumpel mitgebracht hat, als T-Mac frisch bei den Magic war. Das ist ein Nike Jersey. Das ist jetzt auch nicht das Musterbeispiel für das coolste Orlando Trikot. Man sieht auch, der Magic Schriftzug hatte da ein bisschen anderen Schwung drin. Die Pinstripes sind an der Seite. Das war das, was im Original auf dem Feld dieses Shiny war mit diesem Sternenmuster. Mhm. Hier Nike Swingman Jersey und da, deswegen ganz passend, weil ich ja so Nike gehatet habe. Damals hatten sie eben ja auch die NBA Jerseys. Und da ist noch ein gesticktes Logo, da ist ein gestickter Swoosh. Das ist ganz grobes Mesh. Ja, das ist das Swingman Jersey damals gewesen. Und das ist einfach geil. Das kannst du geil tragen. Ich hab ein XXL mit Länge plus 2. Das ist ein geiler Schnitt. Geht immer. Tracy McGrady diesmal, ja, Penny war da schon weg. Aber es ist halt, das war noch geil. Das war ein Fanartikel, den du einfach von Anfang an geil auf der Straße auch rocken konntest, als cooles Outfit. Also das waren die Zeiten, als die Rapper alle Darius Miles und Lamar Odom Jerseys in den Videos anhatten. So. Und das war noch geil. Und jetzt hat halt Nike eben, wie ich neulich schon in aller Länge beschrieben habe, Nike da einen ganz anderen Ansatz gefunden. Und das ist auch das, wenn ich mir das Foto anschaue mit den Jungs, der Schnitt schaut auch schon dezent scheiße aus, muss ich sagen. Das kommt nicht so fresh. Also Franz Wagner, weiß ich nicht, sieht aus, als wäre er übergewichtig auf dem Bild. So ist er auf gar keinen Fall. Ist ein sehr schlanker Typ. Aber irgendwie, das haut einfach weiterhin nicht hin. Aber Pinstripes are back. Soweit bin ich zufrieden. Es hat wieder Orlando Magic Flair. Und deswegen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall gewesen. Halten wir es mal so fest.
Sehr gut. Gut, dann warten wir mal ab, welches Team als nächstes dran ist. Die Orlando Magic sind bestimmt nicht die Letzten. Da kommt bestimmt auch irgendwas. Vielleicht nicht diese Saison oder diesen Sommer. Aber das passiert halt ständig, dass irgendwelche Teams auf die Idee kommen, sie müssten was verändern. Ja. Und dann können wir drüber sprechen. Yes. Nächstes Thema, der All-Ball-Rant. Mittlerweile Tradition bei uns. Wir machen das jetzt immer so, dass wir das abwechselnd machen, damit wir nicht zu viel in einer Folge haten, sondern das halt ein bisschen verteilen können. Ich war ja letzte Woche dran und Phil, du bist wieder dran. Und man muss dazu sagen, für alle Leute, wir sprechen das nicht vorher ab. Also ich weiß nicht, worüber der Phil jetzt reden will. Genauso war das bei mir letzte Woche, da wusste auch nicht, wo es lang geht. Deswegen bin ich jetzt genauso gespannt wie ihr. Phil.
Genau.
Du hast das Wort.
Zum einen, also erstmal zu unserer Verteidigung, ne? Also wir sind jetzt keine Hardcore-Hater. Wir gehen schon, versuchen schon positiv durchs Leben zu gehen. Aber sobald das Mic an ist, ich weiß nicht, was da los ist. Da fällt so ein Schalter im Kopf um. Und es liegen uns anscheinend schon Sachen auf dem Herzen, die wir loswerden müssen. Und ich bin durch einen Kumpel drauf gekommen. Also ich habe mich gestern, ich war in der Heimat, habe mich mit zwei Jungs in Würzburg getroffen, Dirk und Daniel. Und Daniel auch lange Zuhörer von uns, hat auch Shoutout. Immer wieder gefragt in unserer Pause. Shoutout an dich, Dragon. Was los ist, ob mal wieder was kommt und so. Und dann haben wir da drüber geredet und er hat auch gemeint. Und deswegen recycle ich quasi einen Rant, aber mit einem bisschen anderen Twist.
Ist das eigentlich sein Rant oder was?
Ja, fast, ja, weil ich habe ihm damals wohl auch aus der Seele gesprochen. Du erinnerst dich, mittlerweile, vielleicht hat man mir da auch zugehört, mittlerweile sind es weniger geworden, aber ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Es müssten null Teams Baskets heißen in Deutschland, weil es einfach... Das ist einfach für mich, da kriege ich jedes Mal, wenn ich dieses Wort lese, kriege ich einen Anfall. Und das ist so, ich verstehe es einfach nicht. Ja, also wie kommst du da drauf? Die Baskets, das ist so Baseball-Team namens Gloves oder Home Runs oder keine Ahnung was. Wir sind die New York Quarterbacks oder so. Du nimmst keinen so einen Begriff, ja. Und Baskets ist halt brutal. Also, oder überleg mal, ein Baseballteam würde Bases heißen, so. Also, das ist ja das Krasse, so. Basketball und wir nennen es Baskets. So, was ist das? Also, an Kreativität nicht zu überbieten. Und es gab eben Phasen, wo gefühlt ein Drittel der deutschen Basketball-Bundesliga Baskets hieß. Ja. Oft in Kombination mit dem Sponsorennamen, ja. Und man fragt sich dann halt irgendwo, was soll das? Wie fühlt sich das auch für so einen Verantwortlichen an, wenn man dann so sagt, hey, warte, ich hab's, wir nennen die auch Baskets, weil so heißen die aus Bonn schon immer und die aus Bamberg sind da auch wirklich gut mitgefahren. Da gibt's noch ein paar andere, da passt man dazu, da stoßt man nirgendwo an. Aber das scheint cool zu sein. Also ich bis heute kapiere ich nicht im Ansatz,
aber
also ich würde nie auf die Idee kommen.
Es gibt welche, die nehmen dann als kleines Tierchen, als Maskottchen,
ja.
Nehmen die dann eine Katze und dann ist es Baskets mit C-A-T-S.
Genau.
Und dann hast du die Baskets und die Baskets und dann...
Aber das ist ja immerhin noch... Das hatten wir mal bei Kicks ja, die Baskets gab es ja, die Damenmannschaft, mit denen wir dann mal ein Projekt umgesetzt haben. Und da fand ich auch vor allem auf Damen bezogen mit diesem Cats und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Weil da, also ich meine, klar, wenn du es nur hörst und nicht liest, ist es genau der gleiche Scheißname wie bei allen anderen auch.
Das ist nicht im Radio.
Aber immerhin hast du so, warst du minimal kreativ. So. Und ich habe es damals schon gesagt, als Dirk Nowitzki bei D&KS Oliver Würzburg, so hieß es ja damals, gespielt hat, hatten sie trotzdem einen Namen dazu und waren die X-Rays. Und das war irgendwie ein cooler Name. Die hatten echt auch ganz geiles Merch. Ja, warte, da muss ich jetzt kurz aufstehen mitten in meinem Rant. 10 Sekunden Break. Ja.
Oh.
Weil wenn wir jetzt
ein Video haben,
ist mir jetzt gerade eingefallen, kommt hier meine Würzburg X-Rays Cap, D&KS Oliver, und das ist doch ein freshes Cap, ist natürlich original unterschrieben, ja, mit dem Goldstift von Dirk Nowitzki, ganz klar. Kleines Schätzchen, was ich hier auspack.
Also du warst die ganze Zeit weg, also eingefroren, aber hoffentlich geht's jetzt wieder.
Aber das ist halt das.
Ja.
Würzburg X-Rays, D&KS Oliver, original unterschrieben, Dirk Nowitzki. Goals auf jeden Fall bei mir mal wieder, was ich alles in meinem unendlichen Sammelsurium an Zeug habe. Aber das ist halt genau das Ding. Die Röntgenstrahlen wurden in Würzburg quasi entdeckt. Der Professor Röntgen oder was halt damals. Dann hast du die Connection, Würzburg, X-Rays, Röntgen, bumm. Es gibt auch das Röntgen-Gymnasium und sowas. Und das war cool, ja. Du hast einen lokalen Bezug, du hast irgendwie einen Namen, der sich ganz cool anhört. Fertig. So. Und das passiert aber ja so gut wie nie. Ne? Okay. Es gibt ein paar Beispiele. Es gibt die Rostock Seawolves und sowas. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber dann spielen die halt gegen BBC Coburg oder TSV XY. Und das ist das Nächste. Das habe ich das letzte Mal nicht gesagt. Das ist halt auch so. Ja? Mo Wagner hat gesagt, German Basketball is mad sexy. Okay, auf die Nationalmannschaft und deren Leistungen und deren Spielweise bezogen, ja. Ja. Aber auf die BBL halt nicht, weil jetzt habe ich gerade, sind wir so weit gegangen, dass ich mich so ein bisschen über die neuen Jerseys von Orlando aufgeregt habe, aber im Endeffekt wäre ich ja froh, wenn es, also das wäre ja für die Bundesliga oder für die BBL, das wäre ja der Shit, wenn es Mannschaften gäbe, die so einen Film fahren würden wie Orlando.
Ja.
Und das ist halt für mich so das Ding, also da ist immer noch, klar, das hat diverse Faktoren, da ist nicht so viel Geld da und so weiter und du bist viel mehr auf Sponsoren angewiesen und so weiter und so fort, ja, aber wie liest sich denn das, ich habe das dann vorhin nochmal nachgeguckt, wie liest sich denn das, dass du eine Liste von Teams hast und das ist eine Mischung aus TSV XY und Baskets und dann halt irgendwie Seawolves und dann FC Bayern Basketball und dann Alba Berlin und da ist gar kein roter Faden drin und ich finde, mach es entweder alles à la FC Bayern Basketball oder mach's wie Würzburg X-Rays. So. Also nimm den NBA-Ansatz oder nimm den klassischen deutschen Vereinsansatz. Und so ist es halt so ein blöder Mischmasch an Wannabe-Namen, gepaart mit traditionellen Namen. Also ich meine, im Fußball heißen alle FC irgendwas, 1. FC Köln, St. Pauli, HSV, Eintracht Frankfurt. Die haben alle diesen klassischen Namen, da klar haben dann manche irgendwie einen Spitznamen, der HSV, die Rothosen oder so, aber die heißen jetzt nicht HSV Rothosen, ja, weißt? Und die Spitznamen kannst du ja dann haben und dann passt, aber entscheide dich, also es ist was, das ist jetzt nicht was, was mich todes aufregt, aber das ist einfach was, da bin ich so, da wäre ich zum Monk quasi, das will ich einheitlich haben. Ich will nicht so eine Tabelle durchlesen und hab dann ein Kauderwelsch quasi da stehen, wo ich mir erstmal im Klaren werden muss, okay, was ist denn da jetzt ein Vereinsname, was ist die Stadt, also das kommt ja beim Basketball dann noch dazu, klar, MBC, was weiß ich, Weißenfels, so, habe ich nicht auf dem Schirm, wenn ich nicht seit langerem Basketballfan wäre, so, aber dass du halt wirklich das einheitlich machst und dann wird's auch, also tendenziell solltest du es einheitlich in Richtung NBA machen, meiner Meinung nach, mit kreativeren Namen als Baskets. Und dann hättest du halt auch insgesamt ein attraktiveres Produkt, dann wäre das eine coolere Liga. So, mir ist schon klar, dass wahrscheinlich ein Verein wie FC Bayern nicht daran interessiert ist, das irgendwie anders zu nennen, aber dann überleg dir, dann nenn's halt FC Bayern, keine Ahnung, Bucket Getters oder frag mich nicht, oder nimm irgendein Tier hier aus der Region oder nennst die Alpine Ballers oder irgendwas, ja, also dir wird doch irgendwas einfallen, so, und das fände ich viel besser, weil du dann auch für Kinder, auch für Jugendliche, du hast irgendwie einen anderen Zugang und es ist cooler. So, es ist einfach cooler. Also, Crailsheim Merlins ist ein super Beispiel. Orlando Magic, Crailsheim Merlins, miteinander verwandt, ähnliche Farben, Sternchen, Zauberer. Coole Nummer. So, und so müssten es alle machen, meiner Meinung nach. Und dann hätten wir, also klar, ich weiß jetzt nicht, wie viele Entscheidungen die BBL da hat, so, ob die sagen kann, so ab nächster Saison, ihr habt jetzt noch so und so viele Wochen Zeit, euch da was Cooles zu überlegen, weil ab nächster Saison knallt's, wir machen NBA 2.0. Fände ich auf jeden Fall viel, viel cooler, weil mich das übel nervt, dass du diesen Mischmasch hast, UHC, Ehingen, so und so, TSV Breitengüßbach, also wirklich, es geht ja von, also wenn du Pro A, Pro B alles nimmst und dann hast du halt wieder die Berlin Braves oder sowas gehabt, das ist halt einfach cool.
Ja.
Das ist halt fresh. Allein weil die Berlin Braves als Teamnamen haben oder hatten jetzt leider, kommt es doch viel cooler rüber, wie wenn die jetzt BG irgendwas Basketball heißen. Und das ist ja auch dieser Flair, dieses Amerikanische, auch eben Teil der Kultur, dass du da halt ja einfach Branding hast, so ein cooles und nicht nur der TSV XY bist.
Verstehe ich voll. Bin ich auch komplett bei dir. Mich hat's als Kind schon immer genervt. Und das geht so in eine ähnliche Richtung bei Trikots, dass halt in Deutschland der Sponsor, also ich meine, dann steht halt da Telekom drauf. Dann bist du, wenn du das als Fan kaufst, läufst du Werbung für die Telekom.
Ja.
Oder Audi oder Volkswagen oder irgendeine Staubsaugerfirma. Das, was dein Verein, dein Lieblingsverein als Hauptsponsor hat, wenn du das Merch tragen willst, läufst du damit rum. Und das hat mich immer genervt, weil das fand ich das Coole an der NBA beziehungsweise an allen amerikanischen Sportarten. Du hast dein Team represented und das war's. Da war nichts anderes drauf. Bis dann später, also vor ein paar Jahren dann die Sponsoren kamen. Aber davor war das clean. Da war das praktisch dein Team und kein anderer Name stand da drauf. Und das fand ich damals als Kind schon immer cooler. Und dann
100%.
Ne, und dann wollte ich halt nicht mit einem, keine Ahnung,
ja, und jetzt ist ja im Fußball immer noch so, und ich meine, man versteht's ja, das ist ein Business, die brauchen das Geld und vor allem die kleineren Vereine, im Basketball ist es ja auch so und klar, ich meine, jetzt sind's auch oft eben gar nicht so coole Firmen, teilweise auch lokale Dinger und so. Und natürlich ist es dann nicht so sexy, wenn du in Würzburg mit einem Knauf-Trikot rumrennst, weil du halt so denkst, ja cool, ich mache für den größten Gipshersteller Europas jetzt hier Werbung so.
Oder
dementsprechend cool oder ist es dann halt, ja genau, und dementsprechend cool ist es dann aber halt, wenn du wirklich jemanden findest oder einen Sponsor hast, wo das auch noch perfekt matcht. Und da muss ich jetzt kurz in Fußball abdriften.
Ja.
Aber ein FC St. Pauli-Trikot mit Jack Daniels als Trikotsponsor ist halt einfach brutal geil. Ja. So. Und genau, aber ist ein Business. Du musst schauen, wen ziehst du überhaupt an Land und so weiter. Also das verstehe ich, aber es ist halt, es ist halt todesunsexy.
Ja.
So. Und deswegen, kann ich auch wiederum verstehen, fand ich auch nie so geil. Deswegen hier das Jersey, einfach nur das Woosh, das NBA-Logo, sonst nix. Magic Nummer 1, bumm, super clean, so muss das sein. Und ich würde mir wünschen, und es kann auch auf Deutsch sein, ja? Also die müssen ja auch nicht alle englische Namen haben, das will ich noch dazu sagen. Also wenn ich mir Braunschweig anschaue, das ist ein gutes Produkt. Dennis Schröder mit seinem Fable für Gold hat das mit diesem Schwarz-Gold-Ansatz. Das sieht cool aus. Die heißen Basketball-Löwen. Bin ich völlig fein mit. Nenn alle irgendwie so. Aber mach's irgendwie einheitlich und hab
Anspruch.
Brande dein Team. Hab einen Anspruch an dich selbst, dass du cool sein willst. Ja, weil Basketball, deswegen sitzen wir zwar hier, ist der coolste Mannschaftssport der Welt. aber halt nicht, wenn da Leute sitzen, die jeden Kackverein Baskets nennen. So. Das ist einfach für den Arsch.
Sehr gut.
Rant over.
Rant over. Hervorragend. Da wir gerade von Firmen gesprochen haben, reden wir mal ein bisschen über Reebok. Yes. Und zwar anlässlich einer neuen Doku, einer sechsteiligen Doku, die auf Netflix seit ein paar Tagen läuft, die da heißt Power Moves with Shaquille O'Neal. Mhm. Ich meine, wir haben ja in unserem Podcast schon mehrmals über Dokus gesprochen, beziehungsweise die analysiert, auch den einen oder anderen Basketballfilm, wie zum Beispiel White Man Can't Jump, uns vor die Brust genommen. Also ich glaube, das kommt immer ganz gut an. Und gerade bei neuen Dokus wollen wir dann doch auch in Zukunft uns die gemeinsam anschauen und drüber sprechen. Ja. Aber bevor wir über die Doku selber reden, wollen wir vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, was Reebok für uns als heranwachsende Fans bedeutet hat in den 90ern. Weil das hat ja damals einen ganz anderen Stellenwert gehabt als heute noch. Zumindest für mich auch und du für dich auch brutal. Bestimmt. Und deswegen lass uns kurz darüber sprechen. Ich fange einfach kurz an. Ich hatte Anfang der 90er so meine ersten Basketballschuhe waren tatsächlich Reebok-Schuhe. Diese High-Tops, diese wie hießen die? B4500 und so. Also ganz klassische High-Tops, die weiß-blau waren. Ne, das waren so meine allerersten Basketballschuhe. Die habe ich natürlich damals in dem Alter, da war ich glaube 13 oder so, die habe ich nicht zum Basketballspielen getragen. Da habe ich noch kein Basketball gespielt. Sondern die habe ich einfach so in der Schule getragen, jeden Tag. Und das war so eine Zeit, wo noch kein Kind solche Schuhe hatte. Also High Tops waren zu der Zeit, ich weiß noch genau, ich bin mal die Treppe hochgelaufen zum Unterricht und alle Kinder die Treppe rauf und das Kind hinter mir hat gefragt, was hast du denn für Clownschuhe an? Weil die auch farbig waren. Also die waren zum Beispiel, ich hatte auch Reebok-Schuhe, die waren gelb-schwarz. Und damals hatte kein Kind gelb-schwarze Schuhe an. Das war entweder weiße Schuhe oder schwarze Schuhe. Ne? Und zu 90% waren es Adidas oder Puma-Schuhe. Ja. Ne? Nike war noch nicht so verbreitet und Reebok schon gar nicht. Ich war so gefühlt das einzige Kind in der ganzen Schule, das Reebok-Schuhe hatte. Und das ist mir hängen geblieben. Und dann habe ich mich fast auch nicht mehr getraut, die anzuziehen, weil ich damit so aufgefallen bin. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man damit auffällt. Aber mit den Schuhen, das war halt einfach anders. Und ich bin dann immer wieder, weiß nicht, bei der Marke kleben geblieben, bevor ich diesen Nike-Film so getragen habe, da habe ich immer wieder so Reebok-Schuhe gehabt, auch als dann Pump rausgekommen ist. Ja, dann hatte ich die, hießen die Pump Arsenal, auch eine ganz andere Schublade. Das war noch vor den ersten Shaq-Schuhen. Das war einfach, für mich war Reebok damals was so zum Ausdruck gebracht hat, ich bin anders als die anderen. Also ich konnte das tragen und wusste genau, kein anderer heute hat dieselben Schuhe an, beziehungsweise nicht mal dieselbe Marke. Ja. Die wussten nicht mal, was das für eine Marke ist, weil ich hatte sie aus dem Urlaub mitgebracht. Das war bevor Reebok hier verkauft worden ist. Und so gefühlt kannte niemand, was das für eine Marke ist. Also alle kannten Nike vielleicht und Adidas und die großen Sportfirmen. Und dann Reebok, was ist das?
Ja,
und,
voll safe. Das wollte ich jetzt auch sagen.
Deswegen, das war so meine ersten Berührungspunkte mit Reebok. Deswegen, habe ich da eine ganz persönliche Beziehung dazu, die auch leicht emotional ist, weil das halt so ziemlich meine allerersten Turnschuhe war, die ich bewusst getragen habe. Vorher kauft halt die Mutter das ein und dann trägst du das, was sie kauft und das war dir egal. Das war so die ersten Schuhe, wo ich drauf geachtet habe.
Wie alt warst du da?
So 13, 14?
Ja, okay, ja.
Ja. Also das war 1990.
Ja. Ja.
Sowas.
Ja. Ja, und das ist also, finde ich spannend, wie du es jetzt auch sagst, bevor es hier verkauft wurde oder bevor es hier wirklich auch breiter verkauft wurde, weil zu meiner Schulzeit lande ich jetzt wieder bei den Orlando Magic, war halt der Shaq Gnosis, dann auch der legendäre Shaq-Schuh, auch in aller Munde quasi. Und das war die Zeit, wo Reebok wirklich, also es hat ein paar Jahre davor ja schon angefangen, aber Reebok war ja dann so, vor allem durch Shaq, im Basketball ein absolutes Powerhouse. Also es war so gefühlt als Grundschüler waren so das die Schuhe, die man haben wollte, nach LA Gear. LA Gear war damals ja ein großes Thema mit den Blinkschuhen, aber Reebok war auf jeden Fall so der heiße Scheiß. Also das waren so die coolsten, die ein bisschen anders waren, die Schuhe. Und da war vor allem über die schwarz-weißen Farbkombos sind die da halt gekommen mit dem Shaq Gnosis, mit dem Big Hurt. Das war, glaube ich, Frank Thomas hieß der Basketballspieler.
Ja.
Genau. Der da auch quasi wie einen Signature-Schuh hatte im Baseball, der dann so wie so ein Cross-Trainer war. Also auch den hatte ich damals zum Beispiel. Das war der einfach schwarz mit so weißen Streifen, diagonal den ganzen Schuh entlang. Auch ein richtig, also wie so ein Zebra quasi der Schuh. Richtig krasses Ding. Und das war so eine Zeit, wo das wie so Statement Pieces waren. Einfach diese Reebok-Schuhe, super auffällig. Gleichzeitig haben sie dann auch mit Reebok Blacktop komplett in Streetball investiert. Also sie waren echt smart auch damals, muss ich ja, also jetzt rückblickend. Diese Kombi, dass du einen Spieler wie Shaquille O'Neal, der, also ich meine, wir hatten es neulich, Larger Than Life, jedes Kind hat diesen Menschen gekannt. Da gibt's diesen Typen, der den Korb abreißen kann und so weiter. Dann hast du den und Shaq hatte viele hässliche Schuhe auch so, aber mit dem Shaq Gnosis haben die damals einen absoluten Banger-Schuh rausgebracht, den jedes, also ein Wiedererkennungswert vom anderen Stern.
Das ist so. Es.
Ja. Jeder hat diesen Schuh, wenn du den einmal gesehen hast, wusstest du, und dir hat jemand gesagt, das ist der Schuh von Shaq, von Shaquille O'Neal, dann wusstest du das. So der aussieht wie eine Hypnosespirale quasi.
Richtig, ja.
Und das war Reebok, da hatten die echt eine Zeit, Big Hurt, Shaq Gnosis, den Reebok Blast, da hatten wir es auch schon mal drüber, auch klassisch schwarz-weiß, den hat dann Nick Van Exel auch getragen.
Mit dieser Explosion.
Genau, mit so einer Explosion. Der Kamikaze. Sean Kemp.
Ja.
Mit den Zacken, die auch die ganze Seite entlang gehen. Und wirklich dieses Schwarz-Weiß-Thema.
Ja.
Brutal. Also super hoher Wiedererkennungswert. Immer schwarz-weiß, aber trotzdem laut und auf die Fresse. So. Und dann dazu noch Blacktop, die Streetball-Schuhe mit ein bisschen dickerer Sohle, bisschen robuster als die Signature-Dinger von den NBA-Stars. Aber da hat Reebok alles richtig gemacht damals quasi. Also so Anfang, Mitte 90er ein super Roster an Spielern, die sie gesponsert haben. Allen voran eben Shaq und Sean Kemp, zwei krachende Dunker, die jedes Kind gekannt hat.
Ja.
Solche Schuhe, einfach krass. So. Und so bin ich dann auch schon in der Grundschule erstmal mit Reebok quasi zusammengekommen oder hatte meine ersten Berührungspunkte, weil es halt einfach der heiße Scheiß war. Und dann haben sie so ein bisschen eine Phase erwischt, so 2-3 Jahre, die nicht ganz so geil war. Und dann haben sie Allen Iverson gesigned. Und das war halt ein absoluter Volltreffer. Und das war tatsächlich, du sagst auch gerade, erster Schuh und so, wo du drauf geachtet hast. Der Reebok Question, ja, also damals, dass die Leute eine Vorstellung haben. Erstmal war Shaq, schaut seine Stats nach, vor allem die ersten Spiele, die Rookie-Saison allgemein.
Unmenschlich.
Das war direkt unmenschlich gut, der war All-Star-Level vom ersten Moment an.
Und einfach was noch nie jemand gesehen hat. So beweglich, so schnell, bei der Körpergröße war einfach, was ist der, ein Alien?
Voll. Und Reebok hat das Glück und signed diesen Spieler. Und schießt nach oben, der komplette Basketballapparat dieser Brand erreicht ein ganz neues Level. Und ein paar Jahre später gelingt ihnen das Gleiche nochmal. Nur komplett die andere Variante, statt einem großen Monster haben sie einen ganz kleinen, schnellen, feinen Spieler, der aber ein Rebell ist, Allen Iverson, ich weiß beide Punkteschnitte, glaube ich, auswendig. Shaq hatte 23,4 und Iverson 23,5 Rookie-Punkteschnitt. Geisteskrank in einer Zeit, wo die Teams nicht so gescored haben wie heute. Ja, das wäre wie wenn heute ein Rookie 30 scored im Schnitt. So. Und das war dann für mich der Reebok Question in Weiß mit dem Metallic Blau. Das war der erste Schuh, da war ich in der 4. Klasse, waren wir im Urlaub in Orlando auch wieder, habe ich den Schuh von meinem Ersparten, von meinem Taschengeld, Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld, ich habe alles zusammengekratzt und wirklich gespart, immer für den Urlaub. Und ich war in der 4. Klasse, Schuhgröße 38, das war der erste Schuh, den ich von meinem eigenen Geld gekauft habe. Mhm. Und deswegen habe ich einen ganz besonderen Bezug speziell zu, auch weil Allen Iverson damals für mich unbegreiflich war. Also ich habe vorher noch nie jemanden gesehen, der so schnell war und bei dieser Größe gegen jeden Großen einfach bestehen konnte, als wäre es nichts. Und jetzt habe ich ihn, noch nicht getragen, habe ich ihn mir nochmal gekauft. Also hier für alle der Reebok Question mit dieser eisblauen Sohle. Ein Gedicht von Schuh.
Und Hexalite.
Hexalite-Dämpfung.
Hexalite-Dämpfung war meine Lieblingsdämpfung von allen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich da drauf drücke und so, ist es weicher als er. Was, glaube ich, einfach Einbildung war, aber
100% war es Einbildung, glaube ich. Aber es ist, es ist allein diese Wabenstruktur. Naja, und das war halt für mich ein Schuh, das war crazy. Die Nummer 3 hinten eingestickt, dieses Reebok-Logo.
Mit dem Kuh, ja.
Mit dem Kuh und so. Reebok-Question.
Und sein Spitzname Answer und so. Das hat einfach alles gepasst.
Ja, brutal, wie die das aufgebaut haben. Klar, sie hatten super Glück, weil dass der so loslegt, hätte ja niemand denken können. Der Crossover gegen MJ. Die Phase, wo er innerhalb von 5 Spielen hintereinander mindestens 40 Punkte als Rookie gemacht hat, hat er einen Rekord von Will Chamberlain übertroffen und so. Also das war komplett gestört. Und dann haben die es halt geschafft, ihm geile Schuhe zu machen. Ja, also der Answer, der erste, war auch ein Überbrett. Habe ich auch hinten in meinem Regal stehen noch. Hatte ich damals auch original. Da war dann die Schuhgröße schon 42. Aber Answer 4, das waren Schuhe, die wollte auch jeder haben, ja. Also der Answer 4 mit dem Reißverschluss, den haben viele gespielt. Ich habe den auch gespielt. Also den hat man sich und gleichzeitig waren das aber Schuhe, die hast du halt auch auf eine fette Baggy rocken können, so. Und da hatte Reebok damals, also diese Mischung aus, wir haben die bestmöglichen Spieler gesigned und haben denen irgendwie ein geiles Produkt gegeben mit einer geilen Story, weil das muss ich sagen, also das Marketing war crazy damals. Ja. Da Werbungen, die Answer-Werbungen, 2 Stück, ich glaube Answer 5 und 6 waren das, mit Jada Kiss, einfach Rap-Tracks, Iverson dribbelt, looking like he got the ball on a string, Jada Kiss spittet nebenher und so, das war einfach krass. Also Reebok hat es geschafft, auch einfach Hip-Hop und Basketball so miteinander zu merchen, ohne große Zauberei, sondern so, es hat alles so ganz natürlich gewirkt. Und das war einfach für mich, also Reebok war eine absolut Banger-Brand. Und dann kam irgendwann ein riesen Cut. Also ich habe zwischendrin auch andere Schuhe gehabt. Steve Francis hat im Dunk Contest Reeboks gehabt. Die hatte ich dann auch und so. Also da war viel los. Die haben viel richtig gemacht, aber dann, und da können wir dann auch auf die Doku verweisen, dann hat Adidas Reebok gekauft und so offen muss man sagen, dann ging es leider komplett den Bach runter, was Reebok und Basketball anging. Ja. Und das ist natürlich super schade, weil die Heritage ist unbestritten gewaltig. Also die 90s Basketball Heritage von Reebok, einer britischen Marke eigentlich ja, ist schon ordentlich, muss ich sagen.
Ja. Dann schauen wir uns mal den Trailer an von der Doku, die momentan läuft. Yes. Wie gesagt, 6 Teile sind es. Die läuft gerade auf Netflix, heißt Power Moves. Und wir schauen uns jetzt einfach mal den Trailer an, weil ich glaube, da wird ganz schnell klar, um was es geht. Und schaut's euch an.
Reebok had 2 big stars back in the day. Me and Allen Iverson. But Reebok
hasn't been out of the game
for a while. How can I fix that? President,
okay.
Vice President.
You like that one, don't you, there?
2 things that Reebok needs to do to get back into a competitive space. 1, this shoe has to be incredible. I ain't gonna even touch it with my hand.
A new wave right here, Jack.
But a shoe is nothing without a great player. Kind of tall, dude.
I think this is where your home's supposed to be.
We need somebody that's great, somebody that makes people go, oh my God.
I just want everybody walking down the street in Reebok.
SGA, I heard his contract's up.
He's not versus premier guy.
Might be a problem.
We gotta come with our best out the gate.
We gotta be crafty about how we get them in Reebok gear.
Do we send an offer? They're not gonna be happy.
I don't like to have my name associated with failure. I know I was gonna need some help. And you're gonna be my help.
Gotcha. This is kind of a weird time for me to help my dad, because I'm also trying to get into the NBA.
Overall, I had concerns. That's the type of pressure I like.
der Typ.
I can't believe I'm in charge of all of this.
We're back. Back like we left something, man.
This would be the debut.
We should play as Kevin Hart.
Let's do it.
I'll even come to the game.
Of course not.
I know it's not going to be easy relaunching Reebok. We're going up against some major brands. However, we on your ass.
Okay.
Okay.
Wollen wir mal einfach mit dir anfangen, Phil?
Gerne.
Was waren so deine ersten Eindrücke von der Doku? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen?
Genau, also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern natürlich. Ich habe mir jetzt die ersten 3 von diesen 6 Folgen angeschaut, um so ein Gefühl dafür zu bekommen und auch sagen zu können, ob das eine Empfehlung ist. Und also ich glaube, dadurch, dass wir quasi vom Fach sind, sieht man es so ein bisschen mit anderen Augen. Das war was mir während dem Schauen aufgefallen ist, dass ich mir gedacht habe, ja, wahrscheinlich hätte der 16-jährige, 17-jährige Philipp das cooler gefunden. Und ich sage jetzt nicht, dass es uncool ist, weil ich finde es natürlich schon mal cool, jemanden wie Shaq und jemanden wie Allen Iverson auch so zu sehen in diesem Kontext. Aber ich habe nach den ersten 3 Folgen das Gefühl, dass es eine XL-Folge gereicht hätte.
Ja.
So, also es wiederholen sich ständig die gleichen Sachen. Shaq wirkt, ich möchte jetzt nicht sagen eindimensional, aber es ist schon so, man hat irgendwie so nach 10 Minuten dann das Gefühl, man weiß so, was er jetzt fortan die ganze Zeit immer wieder macht. So, er macht immer so die gleichen Witzchen, er sagt immer die gleichen Sachen, so wie im Trailer halt, wir brauchen dies, 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 ich möchte nicht scheitern, wir brauchen dies, 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 ich möchte nicht scheitern. Und deswegen, ich weiß nicht, also es wirkt mir so ein bisschen, also es ist aufgezogen, als würden nur 5 Leute an diesem ganzen Projekt arbeiten, so ein bisschen. Oder lass es 8 sein. Das kann ich mir schon mal nicht vorstellen. Und es fehlen immer so große, wichtige Schritte, würde ich sagen. Also es ist manchmal nicht so ganz stringent. Und es ist so, Shaq ist halt so ein bisschen, es ist sehr blauäugig. Also so, wir putting Reebok on the map und dieser Ausschnitt auch, hey, SGA, den holen wir uns jetzt, weil wir brauchen gerade den krassesten Baller und so. Und jeder Mensch, der so ein bisschen den Markt kennt und so, weiß eigentlich gleich, dass das ein kompletter Schwachsinn ist, was er da von sich gibt. Und ja, also ich finde es grundsätzlich, ich finde es gute Unterhaltung. Ich werde es auch auf jeden Fall zu Ende schauen. Ich würde mir jetzt nach aktuellem Stand aber noch schwer tun, auf einer Skala von 1 bis 10 eine Bewertung auszusprechen tatsächlich. Okay.
Ja, ich muss zugeben, ich habe die Doku ein bisschen falsch eingeschätzt am Anfang. Ich habe gedacht, beziehungsweise ich hätte mir mehr gewünscht, es wäre so eine 30 for 30 Doku gewesen.
Exakt.
Über History of Reebok. Und dann halt praktisch so die letzten 20 Minuten oder der letzte Teil von dem 6-Teiler. Shaq hat das jetzt übernommen und wo wollen wir hin? Aber ich dachte, es wäre ein bisschen mehr auf History. Leider kommt History, finde ich, ein bisschen kurz. Also es wird immer wieder eingeblendet. Dann sind es 5-6 Sekunden und dann wird irgendwie ein alter Werbeclip von Shaq gezeigt oder Dee Brown, wie er die Schuhe aufpumpt und so. Das kommt schon immer wieder mal, aber so eingestreut. Und ich hätte mir gewünscht, das wird mehr Fokus. Ich habe dann so den Eindruck bekommen, dass das eher so eine Doku ist über Shaq und seine Familie und sein neues Hobby und weniger Fokus auf Reebok, sondern es war eher, es hatte teilweise was von, ich will nicht sagen MTV Cribs, aber immer wieder wurde das Haus von Shaq gezeigt.
Shaqing Palace.
Genau, und dann Shaqing Palace und dann sitzt er da und dann redet er in die Kamera. Und ich muss auch sagen, es kommt mir sehr gescriptet vor. Also nicht nur, was passiert, sondern auch, was Shaq sagt.
Ja.
Ne, als ob er das auswendig gelernt hat. Und das sieht man ihm leider an, weil wir ja alle wissen, dass er nicht so der beste Schauspieler ist, wer Steel gesehen hat oder Kazam. Und es ist so ein bisschen, ich glaube, es wurde ihm halt gesagt, hier, das musst du jetzt sagen und sag einfach, wir wollen SGA, weil das bringt Schlagzeilen und so. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die wirklich versucht haben, SGA zu holen. Das ist so, hey, lass Michael Jordan holen. Das macht keinen Sinn. Aber wie du schon gesagt hast, es ist glaube ich, für Leute, die nicht so vom Business kommen, ist es, glaube ich, mega interessant, so hinter die Kulissen zu schauen.
Ja.
Besonders die nächsten Teile, wo es dann ums Recruiting geht, die fand ich sehr interessant, wie das abläuft, weil man sich ja natürlich immer gefragt hat, wie das funktioniert. Ruft man einfach einen Spieler an und fragt, hey, willst du unseren Schuh tragen?
Ja.
Aber das ist ein bisschen komplizierter, besonders bei jüngeren Spielern, weil du musst darauf anscheinend achten, wo gehen die zur Highschool?
Genau.
Was für einen Schuh tragen die auf der Highschool?
Ja.
Und dann ist eigentlich schon vorbei, wenn der irgendwie auf der Nike Highschool ist, dann wird der nicht zu einem Reebok Camp kommen.
Ja.
Und wird dann auch nicht zu einem, weiß nicht, dann wird er auch wahrscheinlich zu einem Nike College gehen und so. Das geht halt immer so weiter. Und das sind halt so Aspekte, die fand ich mega interessant.
Voll.
Und auch, muss auch sagen, dass ich da überrascht war, wie ehrlich die Doku dann auch ist, dann auch Leute zeigt, die sie nicht bekommen haben.
Ja.
Ne, da ist besonders im dritten Teil, oder ich weiß jetzt nicht, ob es im dritten oder zweiten Teil war, dieses Mädel aus Portland.
Ja.
Jazzy Davidson hieß die.
Yes. Jazzy.
Die ich sehr sympathisch fand und so und wo ich gehofft hätte, dass sie die bekommen.
Voll.
Aber,
also das wäre ein absoluter Volltreffer gewesen, die ist jetzt, die ist USC committed, ist quasi number one player in the country und so. Also die hat riesiges Potenzial.
Ja.
Also ich habe da gleich mal ein bisschen gegoogelt, ich hatte die jetzt nicht so auf dem Schirm.
Ja.
Aber halt eine krasse Kombi aus Leistung und Looks und Vermarktbarkeit, glaube ich. Also weil
super
sie auch,
Persönlichkeit,
wie du sagst, hat eine klasse Ausstrahlung,
Girl kommt super next door
nett und,
so.
Und sympathisch rüber und hat eben anscheinend, ist noch Lefty, hat dann so ein bisschen ein Special Game auch anscheinend und das ist natürlich ein Gesamtpaket, das man gerne hätte, aber ja, finde ich auch interessant, dass sie die Ups and Downs so mit reinbringen. Aber wie du sagst, also so dieses 30 for 30 hätte sich besser angeboten. Das habe ich gemeint auch mit einer XL-Episode. Also lass auch 2 Stunden sein, meinetwegen. Aber dass du wirklich so die Basis schaffst und die Reebok Heritage, also die habe ich ja jetzt quasi oder die haben wir jetzt quasi besser erklärt, wie es die Doku tut. Und
da ist ja auch ein Spieler. Der nicht weiß, was Reebok ist, ne? Der auch offen sagt, Reebok sagt mir gar nichts oder von Shaq habe ich gehört und so. Das sind halt, ist so eine Generation, die jetzigen Highschool-Spieler, die können damit gar nichts anfangen.
Ja.
Und allein deswegen hat Reebok da schon, ich will nicht sagen schlechte Karten, aber sie sind auf jeden Fall im Hintertreffen ein bisschen, wenn sie versuchen, Spieler zu bekommen, die sie nicht mal kennen, also die Marke nicht mal kennen.
Ja, und das hätten sie besser machen können und dann hätten, wie du sagst, dann hätte es mehr so in die Richtung gehen können, The Rise and Fall of Reebok und jetzt Phoenix aus der Asche, Shaq, der sie damals groß gemacht hat, kommt jetzt und macht sie wieder groß. Und, und das hätten sie halt einfach mit einer besseren Storyline, glaube ich, hinbekommen können. Also ich finde es trotzdem interessant. Es sind auch einige Fehler drin. Also ein großer Fehler meiner Meinung nach ist einfach die Aussage von Shaq: I've been with Reebok all my life.
Ja, okay, ja. Das ist mir auch aufgefallen.
Nicht wahr, weil jeder kennt zum Beispiel die Szene, als er beim All-Star Weekend das Telefon im Schuh hat und so, und das ist kein Reebok-Schuh. Mhm. So, Shaq hat ja sehr, sehr, sehr viel auf eigene Faust gemacht. Er hatte damals dieses Label oder Schuhe vom Label Dunk an, auch zu seinen Hochzeiten bei den Lakers. Er hat mit Kmart zusammen so Billigschuhe quasi produziert für jedermann unter dem Shaq-Label und so weiter.
Ja.
Also, das war auf jeden Fall.
Damit die Kids nicht mehr ausgeraubt werden und so.
Genau, deswegen, also es ist leider, glaube ich, nicht produziert und nicht geschrieben worden von den absoluten Obernerds so, sondern schon so, hey, für Shaq, wir lassen dich so gut aussehen wie nur möglich. Und das kommt auf jeden Fall so ein bisschen rüber. AI spielt jetzt nicht so die große Rolle. Finde ich trotzdem cool, dass er da so mit am Start ist. Aber auch das hätte man viel mehr rausarbeiten können, so der Question, dann hätten sie doch zumindest den Crossover gegen MJ zeigen können und so.
Vielleicht kommt er noch, aber...
Genau.
Ja.
Aber, also ich schaue es auf jeden Fall zu Ende. Ich finde es cool, dass so eine große Plattform wie Netflix so ein Format zeigt. Aber es fehlt so ein bisschen die Liebe zum Detail auf jeden Fall.
Ja. Netflix ist halt so ein bisschen... RTL unter den Streaming Services. Also das ist jetzt nicht HBO, das ist jetzt nicht ESPN.
Ja. So schaut's ein bisschen aus.
Dann hätte man dann vielleicht was anderes gemacht. Aber wie du werde ich das auch zu Ende schauen, allein schon, um zu sehen, wie das abläuft, so ein Recruiting. Ich fand auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich fand auch gut, dass sie den Sharif reingebracht haben, weil der ja auch eine recht große Rolle in der Doku spielt. Der Sohn von Shaq, der eine Open Heart Surgery gehabt hat, praktisch seine Basketballkarriere beenden musste vorzeitig und auch offen darüber spricht, wie sehr ihm das zu schaffen gemacht hat.
Das fand ich auch stark, wie offen er spricht tatsächlich.
Ja, ne? Also ich glaube, da ist er oft schon den Tränen nah, wie er darüber spricht, wie er Basketball aufgeben musste, wie er praktisch nicht mal mehr einen Ball anschauen konnte, weil ihm das so wehgetan hat. Und der hat ja jetzt praktisch eine Recruiting-Rolle für Reebok und versucht, die jungen Spieler so an Bord zu holen. Und das finde ich halt auch einen mega interessanten Aspekt, wo ich mich dann auch drauf freue, dass das dann noch mehr hoffentlich in den nächsten Teilen gezeigt wird.
Genau. Also mehr spoilern wir jetzt nicht, aber es geht einfach darum, Reebok wieder im Basketball legit zu machen und wirklich auch im Performance-Basketball und nicht nur einfach, wie jetzt hier mein Retro-Question rauszubringen, sondern wirklich Schuhe zum Zocken mit Technologie.
Die Nummer 2 wollen sie werden in den nächsten 3 Jahren.
Yes, das ist ein bisschen sehr ambitioniert.
Das ist eine heftige Aussage. Wie findest du den Schuh, den Engine A?
Ich finde ihn nicht schlecht, aber als ich dann so die Schuhe auf dem Tisch da gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ihr habt auf jeden Fall den falschen gepickt, weil, und das muss ich dann sagen, da komme ich wieder mit Expertenwissen und man kennt den Markt. Also wenn man sich anschaut, wie Puma wieder zurückgekehrt ist, dann war der andere Schuh, den sie da stehen hatten, der auch in diesem Grün mit der pinken Sohle und so, der so richtig knallt, der sah sehr in diese LaMelo Ball Puma-Richtung aus.
Ja.
Und ich glaube, das wäre für eine Brand, vor allem wenn sie jetzt junge Spieler rekrutieren und so, wäre das, glaube ich, der bessere Ansatz gewesen. Erstmal mit so einem richtig lauten Ding rauszugehen. Ich meine, der Schuh ist jetzt je nach Colorway schon auch nicht gerade der dezenteste. Aber ja, im Endeffekt steht's und fällt's mit den Spielern, die den Schuh tragen. Also wenn die richtigen Leute den anhaben und der bei so Wear-Tests gut abschneidet, dann wird das sich schon verkaufen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das der Schuh wird. Shaq spricht immer davon, 1 Million Paar zu verkaufen. Es ist, glaube ich, eine sehr unrealistische Zahl.
Ich war ein bisschen erschrocken, wie generisch der Schuh aussieht. Also es war jetzt kein, wie wir vorhin gesprochen haben, von Reebok-Schuhen, die du von Weitem erkannt hast, was das für ein Schuh war.
Exakt. Das wäre eben der Ansatz gewesen, den sie eigentlich hätten wählen sollen.
Genau. Und der Engine A, wenn du den aus der Entfernung siehst, sieht er aus wie jeder andere Schuh. Ich meine, du wirst ihn vielleicht an einem Colorway, besonderen Colorway festmachen können, aber vom Design her hätte das auch ein Puma-Schuh sein können.
Ja.
Ne? Deswegen.
Schauen wir mal.
Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall werden wir weiterschauen. Schaut jetzt die Doku an, Power Moves auf Netflix.
Yes, sir.
Auf jeden Fall unsere Empfehlung in Sachen Basketball und
Mix aus Basketball und Schuhen, genau. Sneaker. Und ist halt einfach was fürs Feeling. Also für Retro-90s-Heads so ist es auf jeden Fall cool.
Ja. So, dann kommen wir zuletzt noch zu einem Spektakel, das in Basketballkreisen, zumindest in den USA, momentan viral geht. Michael Beasley versus Lance Stephenson. Phil, willst du kurz was dazu sagen, worum es da geht? Und dann schauen wir uns einfach mal 20 Sekunden an.
Also ich finde es crazy. Die Vorstellung ist geil. Es sind zwei absolute Vögel. Jeder kann Ausschnitte von ihnen schauen, anschauen, was sie auf dem Feld gemacht haben. Was Michael Beasley, dieser Ausschnitt, ich liebe ihn, auf der Ersatzbank, als er statt sein eigenes Knie das Knie seines Mitspielers streichelt und so. Also es sind mental auf jeden Fall zwei der durchgeknalltesten Spieler, die so die letzten 20 Jahre in der NBA waren. Und deswegen wird es, glaube ich, ein Monsterspektakel, wie du sagst. Heute Nacht, also wir nehmen jetzt hier gerade am Freitagabend auf, heute Nacht One-on-One. Beasley gegen Stephenson. Lance Stephenson, ja, Streetball-Legende. Jeder kennt seine Moves. Also ich glaube, der hat schon einiges in petto, was auch 1 gegen 1 angeht. Aber wer Michael Beasley-Clips von irgendwelchen Gyms, wo er One-on-One spielt, kennt, der Typ ist eine absolute Maschine. Also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich definitiv Michael Beasley als klaren Favorit sehen.
Oh, okay.
Killer, der Typ. Komplett geisteskrank natürlich. Lance Stephenson aber ja auch ein bisschen. Deswegen hat es auch Potenzial, dass es da ein bisschen krachen könnte. So, je nachdem, wie ernst sie das nehmen. Ich gehe davon aus, dass sie es sehr ernst nehmen, weil eigentlich stehen $100,000
$200,000 auf dem
Spiel. Und dann hast du mir gerade eben noch gesagt, Mr. Beasley war so weit und hat gesagt, so, das verdoppeln wir mal. Wir spielen um $200,000 ein One-on-One bis 12 Punkte, glaube ich.
Und das schauen wir uns jetzt an, weil den Ausschnitt habe ich, wo Michael Beasley darauf besteht, zu verdoppeln.
You want double up? You want bet? You want double up? Sis, you want double up? There we go. Put it down. You want bet?
Put it down. Double up. Double it right now. Put it down.
All right. Let's do it.
All right, what?
You want bet?
First to 12.
I'll get.
I'm on the last.
I'll get the 12 before.
No, baby's gotta eat. Baby's gotta eat. You know.
I got.
Ooh, I love it. Got confidence. I'm gonna whip it out you.
All right.
Watch. I'm gonna be on your ass. Double it. $200,000. Right? Y'all hear that? You hear that? Do you hear that?
$100,000 less?
Do you hear that?
Lance said he was.
Do you hear that?
I'm with it.
Lance said he was $200,000 right now.
I'm with
okay.
it.
Okay, also ich habe auf jeden Fall untertrieben mit meinen Aussagen von wegen durchgeknallt.
Der Typ ist
ein kompletter Psychopath auf jeden Fall.
Das ist so einer, wenn der in die U-Bahn steigt, steigst du aus.
Oida.
Das ist der, keine Ahnung, der. Ich glaube, dass er komplett drauf war. Also irgendwas hat er genommen.
Sehr gut möglich.
Aber
also wenn er ansatzweise so spielt, wie er da jetzt in dem Clip unterwegs ist,
das ist
dann gibt's hier
verrückt.
Puh, da fließt Blut auf jeden Fall. Leckt mich am Arsch.
Ja,
also, ja, gut. Also das werde ich mir dann morgen in voller Länge gönnen auf jeden Fall. Das
ja, Make-up, ich werde den Link auch in die
das
Beschreibung
ja
posten,
crazy,
damit sich das jeder anschauen kann, die sich das vielleicht jetzt nur angehört haben. Schaut euch das ganze Video an. Ich mache es auch in die Kommentare rein. Das war jetzt der Teil, den ich zeigen konnte, weil für den Rest würden wir gesperrt werden, wenn ich das posten würde. Also das N-Wort fällt 500 Mal. Michael Beasley ist verrückt. Und,
Das ist halt, also ich finde es aber geil, dass die das so machen mit diesem Face-Off wie vor so einem Boxkampf, nur
jetzt
im Sitzen an diesem Tisch. Aber
ja, und dann,
ist halt
dann der crazy. Eine Typ, der einfach so als ich glaube, der spornt die dann auch an, der macht die dann, hast du das gehört, was der gesagt hat und so? Also dann flippen die aus. Ja.
Aber vielleicht muss ich heute Nacht aufstehen, ey. Shit.
Ja.
Das ist ja Basketball History, was wir da witnessen können, ey.
Also wenn das ein Format ist, das die irgendwie etablieren kann, jedes Mal praktisch und dann praktisch solche Leute, ich kann mir vorstellen, Nick Young gegen Gilbert Arenas oder so.
Das Video kennen hoffentlich die meisten, die hier zuhören, als Nick Young nicht zum Three-Point-Shootout gegen Gilbert Arenas erscheint.
Naja.
Und er mit der vollen Duffelbag voll Cash in der Halle auf ihn wartet und nichts passiert und dann einfach 97 von 100 Dreiern trifft. Es ist so geisteskrank. Also Empfehlung von mir, geht auf YouTube und sucht nach Gilbert Arenas Nick Young 3-Point-Shootout. Komplett gestört. Aber die beiden wären natürlich, also das wäre eine passende Fortsetzung zu diesem epischen Kampf, der heute Nacht da bevorsteht.
Ja.
Huh. Das taugt.
Ja.
So, genau so muss es sein.
Stell dir mal vor, die NBA Finals wären so, dann würden das alle anschauen.
Ja? Geil.
Ja, oder das wäre, stell dir vor, das wäre das neue All-Star-Format. Ja? Also.
Und immer um so viel Geld halt. Und dann lass das Geld vielleicht sogar trotzdem an einen guten Zweck gehen, aber wenn du 1-gegen-1 spielst und irgendwie eine Stiftung aus deiner Heimat kriegt eine 250.000, wenn du gewinnst, also wenn das nicht Ansporn ist, so, fände ich schon geil.
Ja.
Und dann hast du am Ende eben so Kandidaten wie Michael Beasley, die vielleicht kein All-Star an sich sind, die aber das Talent haben, dass sie im 1-gegen-1 eine komplette Maschine sind. Also der kann alles. Wie gesagt, die Clips von ihm, was es gibt, oi, oi, oi.
Ich bin gespannt. Also ich hab's dir vorhin schon gesagt. Also ich, als die beiden bei den Lakers waren und beide haben gespielt, fand ich Lance Stephenson überzeugender als Spieler. Ich habe gerade schon gesagt, es kann natürlich sein, dass Michael Beasley irgendwelche Verletzungsprobleme hatte oder einfach nicht richtig im Kopf war. Aber wenn du jetzt auf Michael Beasley setzen würdest, würde ich auf Stephenson setzen und dann schauen wir einfach morgen früh, wie das ausgegangen ist.
Also ich denke, Lance hat halt mehr so, er hat mehr Spielintelligenz im normalen 5 gegen 5. Mhm. Aber im 1 gegen 1, auch körperlich ist Beasley halt schon immer crazy. Der hat lange Arme, Riesenhände, der ist athletisch, der hat einen guten Touch.
Also in dem Video, was ja 28 Minuten ist, geht es ja dann noch darum, also Beasley sagt, dass er sich nicht mal vorbereitet, der macht kein Workout momentan. Und Lance Stephenson lacht ihn einfach aus und sagt halt, was machst du? Und Stephenson sagt, er raucht jeden Abend und so. Und Beasley sagt, er raucht jeden Abend und Stephenson sagt, er trinkt nur Wasser und isst Früchte. Deswegen, ich bin gespannt.
Geil, es wird großes Kino auf jeden Fall. Ja. Stark.
Ja, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Vergesst nicht, uns auf allen Kanälen zu folgen. Lasst ein Like da oder auch sehr gerne einen Kommentar. Da gehen wir gerne drauf rein beim nächsten Mal, wenn es eine Frage ist. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Wir sind raus und ciao.
Yes, sir.
Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Go, 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 go. Reload it!